Liebe Gemeinde, die Kamera läuft und los geht's. Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute drehe ich endlich eine Roomtour für euch. Nein, liebe Gemeinde, das sind nicht meine Worte. Das sind die Worte von Emilia, die so ihr neues Video ankündigt. Ein Video aus ihrem Kinderzimmer. Als Influencerin postet sie täglich Bilder und Videos in den sozialen Medien. Sie führt Outfits vor und erzählt aus ihrem Alltag. Heute zeigt sie, wie es in ihrem Kinderzimmer so aussieht. Und über 80.000 Follower schauen sich das an oder können sich es zumindest anschauen. Und vielen gefällt das. Und Emilia wahrscheinlich auch. Sehen und gesehen werden. Tja, eine große Sehnsucht, oder? Bei Emilia, bei denen, die sich das anschauen, vielleicht irgendwie bei uns allen. Sehen und gesehen werden. Wir verwenden das so ein bisschen als Sprichwort manchmal. Und wenn wir das gebrauchen, dann häufig mit so einem bisschen negativen Touch. Da ist ein Politiker, der setzt sich nur auf die Tribüne des Fußballstadions, damit er gesehen wird, nicht weil er innerlich beteiligt wird. Oder irgendeine Prominente tanzt auf dem Sommernachtsball, damit andere halt ihr schönes Kleid sehen, nicht weil ihr das gefällt. Also, sehen und gesehen werden, ja, das macht man vielleicht manchmal, damit es gut rüberkommt. Aber ich glaube, da steckt tatsächlich eine große, tiefe menschliche Sehnsucht auch dahinter. Denn mir ist das wichtig, dass andere mich sehen. Mir ist das wichtig, dass ich andere sehen kann, dass ich anderen wirklich auch mal in die Augen schauen kann. Sie kennen vielleicht diese Momente, wenn man in einer größeren Gruppe aufeinander trifft oder in einer Menge von Menschen plötzlich jemanden entdeckt, den man kennt, und dann ist es was Wunderbares, wenn sich die Blicke treffen und wenn man plötzlich merkt, jawohl, ich habe ihn oder sie gesehen und sie hat mich gesehen. Und wir lächeln uns kurz zu und spüren, da ist eine Verbindung. Sehen und gesehen werden. Das ist auch das große Thema einer alten Geschichte, die dann kulminiert, sich zuspitzt in dem Satz: Du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Satz, den Sie vielleicht im Ohr haben, weil er letztes Jahr die Jahreslosung war und uns auf diesem Weg mitgegeben wurde und an vielen Stellen wahrscheinlich auch verwendet wurde. Du bist ein Gott, der mich sieht. Hinter diesem Satz steckt eine spannende Geschichte. Ja, die Geschichte erst einmal von Abraham, den kennen wir alle, dieser Erzvater, dem Gott damals versprochen hat, du wirst mal ein großes Volk sein, du wirst mal viele Nachkommen haben in dem Land, in das ich dich hineinsende. Du wirst ein Mensch sein, der von und mit Gottes Segen lebt. Ja, und so vertraut Abraham auf diesen Segen Gottes und er hofft darauf vor allem, dass er einmal viele Nachkommen bekommen wird. Aber diese Hoffnung erfüllt sich zunächst nicht. Er und seine Frau Sarah, sie warten bis ins hohe Alter hinein sehnlichst auf ein Kind und sie wird und wird nicht schwanger. Irgendwann sind sie an diesem Moment, dass sie sehr verzweifelt sind und dass Sarah sagt, komm Abraham, geh doch zu meiner Sklavin. Bekomm mit ihr ein Kind. Bei mir klappt's einfach scheinbar nicht. Abraham befolgt diesen Rat. Und Hagar, die Sklavin, wird schwanger. Und man könnte denken, ja, jetzt ist doch alles wunderbar. Abraham bekommt seinen Sohn, aber nichts davon. Gar nichts. Im Gegenteil. Es gibt Stress. Hagar, die Sklavin, die eigentlich keine Rechte hatte, wird plötzlich hochmütig. Ich bin schwanger. Meine Herrin ist es nicht. Ich bin die Mutter des Nachkommen. Und Sarah wird eifersüchtig. Was soll das? Du bist doch nur die Sklavin. Du bist die Nebenfrau. Du kannst nicht die Mutter unseres Erben sein. So kommt es, dass Hagar flieht. Hinaus in die Wüste. Und dann sitzt sie da. Flimmernde Hitze. Sand und Steine, soweit das Auge reicht, eine lebensfeindliche Gegend. Und wahrscheinlich denkt sie sich in diesem Moment, wo bin ich da nur hineingeraten? Ich stelle mir vor, wie sie wahrscheinlich unwillkürlich die Hand auf den Bauch legt, Sie ist schwanger. Und der Vater ihres Kindes, ja, der ist nicht nur verheiratet, er ist auch noch der Mann von Sarah, ihrer Herrin. Was für ein Desaster. Das Verrückte daran, das war alles so geplant. Es war so geplant, um der Kinderlosigkeit Sarahs und Abrahams ein Ende zu setzen. Hatte sie sich freiwillig darauf eingelassen? Sollte diese Aktion vielleicht für sie der Weg aus der Knechtschaft werden? Oder war sie gezwungen worden? Wir wissen es nicht genau, aber sie war Teil eines durchkalkulierten Unternehmens mit dem entscheidenden Haken: dieser Plan geht irgendwie nicht auf. Und vielleicht muss es so sein, dass ein Plan nicht aufgeht, wenn Menschen, anstatt auf Gottes Segen zu vertrauen, ihm auf die Sprünge helfen wollen und ihre eigenen Wege gehen. Wege, die irgendwie nicht so sehr in seinem Sinne zu sein scheinen. Tja, dann sitzt sie da mit ihrem Schlamassel, mitten in der Wüste, hoffnungslos, verzweifelt. Aber Gott sei Dank, das ist nicht das Ende. Gott sei Dank bleibt es nicht dabei und sie stirbt den Tod der Wüste, weil sie verdurstet. Nein, da kommt ein Engel. Ein Engel, der sie vor dem Verdursten quasi rettet. Ein Engel, der fragt, wohin gehst du? Und woher kommst du? Und als sie sagt, ich bin geflohen, dann sagt er, geh doch zurück. Lauf nicht weg von dem, was dir da Schwierigkeiten macht. Du wirst viele Nachkommen haben. Ismael soll dein Sohn heißen. Ein Name, der darauf hindeutet, dass Gott nicht nur sieht, sondern auch hört. Und in diesem Moment sagt sie dann diesen einen Satz: ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Satz, den man vielleicht wirklich nicht stark genug betonen kann. Sie fühlt sich gesehen. Sie spricht den an, der sie gesehen hat. Mit du. Du bist ein Gott, der mich anschaut. Das ist was ganz anderes als der vielleicht manchmal flapsig dahingesagte Satz, der liebe Gott sieht alles und vor allem die kleinen Sünden. Du siehst mich. Dein Blick trifft mich. Und ich spüre, dass ich dir wichtig bin in meinem ganzen Schlamassel. Weglaufen wollte ich aus dieser blöden Situation. Weglaufen, fliehen, nichts mehr hören, nichts mehr sehen. Und dann kommst du und schaust mich an und ich spüre, ich bin dir wichtig. Du sprichst mir zu, stell dich doch der Situation. Vertrau auf meine Begleitung, auf meinen Segen. Ich lass dich nicht allein. Ich finde, das ist was ganz Besonderes, weil da ein Mensch im Tiefpunkt der Verzweiflung Gottes Nähe spürt und sich angesehen fühlt. In einem Moment, in dem sie gedacht hat, ich habe alles falsch gemacht und jetzt geht's den Bach runter. Das ist was Besonderes, weil diesen Satz eine Frau ausspricht. Ja, eine Frau, und man kann mit Fug und Recht behaupten, im Alten Testament und in der Geschichte Gottes mit den Menschen, da haben Frauen bisher nicht die wirklich große Rolle gespielt. Eine Frau, die wahrscheinlich in der Gesellschaft damals auch nicht viele Rechte gehabt hätte, eine Sklavin. Sie fühlt sich von Gott angesehen. Gott gibt ihr diese Würde. Ich schaue dich an. Du bist angesehen. Eine Frau, die auf der Flucht ist, die eigentlich nur noch weg will. Sie wird ermutigt, geh zurück, lauf nicht weg. Ja, und dann geht die Geschichte ja auch weiter. Nicht immer geradewegs und nicht ohne Umwege und Stolpersteine. Ismael und seine Mutter werden verstoßen, aber sie finden neue Heimat. Und Ismael gilt später als Stammvater der Araber. Und all das kommt aus diesem einen Moment, in dem diese Frau erkennt, Gott schaut mich an. Liebe Gemeinde, ich wünsche uns, dass wir solche Erfahrungen vielleicht auch machen können. Gott sieht mich an. Nicht unbedingt nur in den Wüstenzeiten, aber vielleicht gerade dann, wenn ich nicht mehr weiß, wo es hingehen soll. Wenn ich mich verlaufen und verirrt habe und vielleicht denke, ich bin in einer Sackgasse. Gott sieht mich an. Wir alle sind von ihm angesehene Persönlichkeiten. Er schaut uns an, jeder Einzelne, so wie es ein guter Hirte tut, das Motto für diesen Sonntag. Einer, der schaut, dass alle Schafe da sind, dass keins verloren geht, dass alle ihren Platz finden. Ich wünsche uns, dass wir das spüren können. In unserem Miteinander, wenn wir uns gegenseitig ansehen, dass da auch etwas von Gottes Blick spürbar wird. Die Influencerin, von der ich am Anfang erzählt habe, hat gesagt, manchmal schreiben ihr die Leute so einen Kommentar unter ihre Videos oder Fotos, zum Beispiel ein I love you, ich liebe dich. Auch dann, wenn sie gar nicht wirklich kennen. Und dann sagt sie, sie schreibt zurück, I love you, ich liebe dich auch. Ehrlich gesagt, ja, ich weiß nicht, ob das immer so einfach ist. Einer schreibt, ich liebe dich, und der andere schreibt einfach zurück. Die Influencerin sagt, die Leute freuen sich. Und vielleicht ist ein Körnchen Wahrheit drin. Klar, da ist wahrscheinlich nicht wirklich von Liebe die Rede, aber vielleicht ist da drin versteckt, ich sehe dich und du siehst mich. Und das tut erstmal gut, wenn wir einander sehen und wenn wir spüren, dass Gott mich sieht. Wenn wir so durchs Leben unterwegs sind, dann gibt es viele verschiedene Blicke auf unser Leben. Dann gibt es meinen eigenen Blick, dann gibt es den Blick der anderen und dann gibt es Gottes Blick. Und manchmal fragen wir vielleicht, was ist denn jetzt wirklich der Entscheidende, der Wichtige, der am Ende zählt? Dieser Frage hat sich auch zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer gestellt. Einer, der die Wüste wirklich kannte. Eine Wüste, aus der er auch nicht mehr entfliehen konnte. Aber er hat sich gefragt, wer bin ich eigentlich? Und welcher Blick macht mich aus? Er hat das in seinem berühmten Gedicht mit dem gleichnamigen Titel formuliert. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem. Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Oder bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein Schwächling? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Ich füge hinzu, denn du bist ein Gott, der mich sieht. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag.